Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Fang du mal an, Clemens. Was meint ihr denn am IFO?
Es ist ein menschliches primär, aber dann in zweiter Linie auch ein ökonomisches Problem natürlich für uns, für Russland und global.
Natürlich, wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen alle Lieferungen gestoppt werden, dann ist das irgendwie dramatisch. Aber es heißt auch noch nicht, dass von einem Tag auf den anderen alles stillsteht.
Bestimmte Probleme sind unlösbar.
Ich merke, dass du auf jeden Fall Lars übertrumpfen willst.
Aber darüber reden wir ja wahrscheinlich gleich.
Ja, Sie hören es. Etwas ist anders. Klären wir gleich auf. Zunächst aber herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet ist zunächst mal, wie gewohnt, Justus Haukapp aus Düsseldorf. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu einer besonderen Folge unseres Podcasts, der eigentlich Feld und Haukapp heißt, aber heute mit einer kleinen Überraschung aufwartet.
Ganz genau, aus Feld wird nämlich heute Fußt. Der Kollege Lars Feld war kurzfristig verhindert, aber wir haben für diese heutige Ausgabe sehr würdigen Ersatz gefunden mit dem Präsidenten des IFO-Instituts. Herzlich willkommen aus München, Professor Clemens Fußt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre, hier an diesem berühmten Podcast teilnehmen zu dürfen. Freue mich.
Wir freuen uns auch, Clemens. Schön, dass du da bist.
Ja, in der Tat, wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, wenn auch vor dem Hintergrund von Entwicklungen, die ja fraglos Sorgen machen. Wie blicken Sie denn auf die gesamte Lage gerade so?
Ja, man ist schon ziemlich fassungslos. Vor einigen Monaten hätte man sich das nicht vorstellen können, dass so ein Krieg passiert. Und das, was sich da in der Ukraine abspielt, ist natürlich schrecklich. Also das, was den Menschen, der Zivilbevölkerung passiert, ist wirklich entsetzlich. Und jetzt geht es, denke ich mal, darum, dass so wie es irgend geht, zu stoppen. Das ist natürlich nicht primär ein ökonomisches Thema, aber durch die Sanktionen, durch die Auswirkungen auf die Energiemärkte kommt ja auch die Ökonomie hinein. Es ist dann in zweiter Linie, es ist ein menschliches primär, aber dann in zweiter Linie auch ein ökonomisches Problem natürlich für uns, für Russland und global. Aber darüber reden wir ja wahrscheinlich gleich.
Genau, wir schauen heute auf ein paar der entscheidenden einzelnen Faktoren, die diesen Krieg auch zu einer Herausforderung für uns aus wirtschaftlicher Sicht machen. Und da sind wir ganz schnell bei der Geldpolitik, allein schon aufgrund der Inflationsentwicklung. Insofern beginnen wir mit dem jüngsten EZB-Entscheid vom vergangenen Donnerstag. Der Leitzins bleibt zwar auf Rekordtief, aber die milliardenschweren Anleihekäufe sollen im dritten Quartal auslaufen. Hören wir Christine Lagarde.
Any adjustments to the key ECB interest rates will take place sometime after the end of our net purchases under the APP and will be gradual. Accordingly, the Governing Council expects the key ECB rates to remain at their present level until it sees inflation reaching 2%. Well ahead of the end of its projection horizon and durably for the rest of the projection horizon, and it judges that realized progress in underlying inflation is sufficiently advanced to be consistent with inflation stabilizing at 2% over the medium term.
Wie bewerten Sie die Entscheidung? Zunächst mal an Sie, Herr Fußt.
Ja, die EZB ist ja in einer ganz schwierigen Situation. Auf der einen Seite würde man sagen, es droht eine Rezession. Die Unsicherheit nimmt massiv zu. Das bedeutet ja, dass Unternehmen Investitionen aufschieben, Konsumenten verunsichert werden und so weiter. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass man eher die Geldpolitik lockert. Jetzt haben wir aber gleichzeitig diese stark ansteigenden Inflationsraten. Das ist im Wesentlichen importierte Inflation, Energie wird teurer, Nahrungsmittel werden teurer. All das spricht eher für eine Straffung der Geldpolitik. Und vor diesem Hintergrund würde man sagen, eigentlich wäre es naheliegend, zunächst mal nichts zu tun und sich alle Optionen offen zu halten in einer Situation mit extremer Unsicherheit wie dieser hier. Jetzt hat die EZB sich entschieden, die Geldpolitik leicht zu straffen. Was bemerkenswert ist, ich halte das für richtig. Ein Problem ist ja, dass zwar oft behauptet wird, die EZB hätte keinen Einfluss auf die Energiepreise, sie hat aber sehr wohl Einfluss auf die Energiepreise in Euro. Das heißt, der Wechselkurs wird ja durch die Geldpolitik beeinflusst. Und wir haben jetzt gesehen, bei der jüngsten Entscheidung der EZB hat ja auch der Euro gleich etwas angezogen. Und dadurch wird natürlich Energie in der Eurozone etwas billiger. Das muss die Notenbank hier im Auge haben. Deshalb finde ich, ist das eigentlich eine gut ausbalancierte Geschichte. Es ist auch völlig richtig zu sagen, wir müssen jetzt abwarten, wie dieser Konflikt weitergeht. Denn ob der sich ausweitet, ob der schlimmer wird oder ob der sich beruhigt, das weiß ja kein Mensch.
Ich stimme dir dazu, Clemens. Man muss sagen, der Einfluss auf die Energiepreise ist natürlich klein. Wir haben ja jetzt Sprünge gesehen auf dem Ölmarkt, 40%, teils noch mehr. Ja. Sogar das kriege ich natürlich nicht eingefangen über einen Wechselkurs. Also von daher ist das ein kleiner, dämpfender Effekt.
Klar, aber einen gewissen.
Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist. Also das wird ganz schön schwer, die Inflation auszubremsen.
Klar, dieser extreme Preisanstieg bei der Energie, das kann nicht und auch nicht annähernd durch den Wechselkurs ausgeglichen werden. Aber es werden ja alle Importpreise günstiger, wenn die EZB jetzt etwas strafft und der Euro etwas aufwertet. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Energieverteuerung ist ja zunächst mal eine Relativpreisänderung. Also wenn ein Gut teurer wird, sollen ja eigentlich andere billiger werden. Das klappt jetzt nicht so ohne weiteres, aber tendenziell eben durch diese Aufwertung ist es dann so, dass andere Güter vielleicht nicht eben, wenn sie nicht billiger werden, dann zumindest etwas weniger ansteigen.
Also absolut werden sie nicht billiger, aber relativ werden sie natürlich billiger. Ja. Das ist völlig recht.
Ja, also insofern, also ich denke nur, es ist einseitig zu sagen, eine Straffung ist jetzt falsch, weil man gar nichts tun kann. Da kann schon die Notenbank ein bisschen dagegenhalten. Das stärkt jedenfalls diejenigen, die sagen, man muss straffen, trotz der großen Unsicherheit, die wir derzeit haben.
Na, hören wir dazu doch nochmal Christine Lagarde. Hier ist kurz gefasst der aktualisierte Ausblick hinsichtlich Wirtschafts- und Inflationsentwicklung.
In the baseline of the new staff projections, GDP growth has been revised downwards for the near term, owing to the war in Ukraine. The projections foresee the economy growing at 3.7% in 22, 2.8% in 23, and 1.6% in 24. The baseline for inflation in the new staff projections has been revised upwards significantly, with annual inflation at 5.1% in 22, 2.1% in 23 and 1.9% in 24.
Das waren jetzt sehr viele Zahlen, aber inwieweit decken die sich denn im Kern mit Ihren Prognosen?
Fang du mal an, Clemens. Was meint ihr denn am IFO?
Ja, also ich denke, 5.1% Inflation ist noch ziemlich optimistisch. Es könnte höher werden. Gleichzeitig muss man sehen, dass diese Prognosen letztlich Szenarien sind, in die eben der erwartete Energiepreisverlauf eingeht. Und wie das läuft, das weiß letztlich kein Mensch. Man nimmt dann Futurespreise, guckt also, was sind die Erwartungen an den Finanzmärkten. Aber auch da gilt eben, dass die Situation jetzt so unsicher ist, weil eben alles davon abhängt, ob der Krieg länger dauert, dass es sehr, sehr schwer ist, Prognosen zu machen. Ich denke, die Inflationsprognose ist hier noch ziemlich optimistisch. Die Wachstumsprognose erscheint mir realistisch. Es wird also weniger als bis vor kurzem noch erwartet. Trotzdem wird es ein gewisses Wachstum geben. Aber auch da muss man sagen, es hängt alles davon ab, wie der Ukraine-Krieg weiter verläuft.
Ja, also es ist eine sehr, manche sagen, dynamische oder volatile Situation, die wir momentan haben. Und das sind ja sehr viele Unwägbarkeiten, die zusammenkommen. Zum einen die Frage der Kriegsverlauf, inwiefern werden die Embargos noch verschärft? Und eine Frage, die ich mir auch stelle, wie wird sich das Verhältnis zu China genau weiterentwickeln? Das ist mir noch sehr unklar. In der Vergangenheit waren die USA teilweise sehr scharf, was diese sogenannten Secondary Sanctions angeht. Man also sagt, wer weiter Geschäfte mit einem macht, mit dem wir keine Geschäfte machen wollen, der wird irgendwie auch mit gewissen Sanktionen bedroht. Sehe ich jetzt noch nicht momentan bei China, aber wenn man jetzt ernst machen sollte mit dem Öl- und Gasembargo und dann feststellt, okay, jetzt wird das Ganze dann verbilligt, also das Gas wird man ja nicht nach China liefern können, aber Öl und Kohle dann verbilligt nach China geliefert. Also bin mir nicht ganz sicher, ob das ganz konfliktfrei abgehen wird. Du hast völlig recht, also ich weiß gar nicht, ob man das als Prognose bezeichnen sollte. Es ist irgendwie eine Art von Einschätzung basierend auf dem, was wir heute wissen. Und das ist halt nicht so richtig viel.
Also ich sage immer, das sind im Grunde Szenarien. Die Zukunft kennen wir alle nicht. Und das sind Szenarien, die eben von den Annahmen abhängen, die man da reinsteckt. Es ist auch völlig legitim, dass die EZB diese Prognosen, also Szenarien, immer wieder anpasst. Das macht auch jedes Wirtschaftsforschungsinstitut. Wir haben vor wenigen Monaten noch erwartet, dass die Inflation in diesem Jahr 3% ist, weil in unser Szenario natürlich nicht einging, dass plötzlich ein Riesenkrieg ausbricht. Aber wenn man sich das vor Augen führt, dann muss man sich natürlich fragen, 2022 ist schon schwer genug. Aber wenn wir jetzt hier Prognosen haben für 2023 und die EZB sagt, sie macht ihre Geldpolitik von den Prognosen über den gesamten Zeitraum abhängig, dann muss man sagen, die Prognose 2023 ist jetzt mit so viel Unsicherheit behaftet, noch viel mehr als 2022. Also bei 2022 haben wir den Vorteil, teilweise prognostizieren wir ja die Vergangenheit. 2 Monate sind ja schon vorbei des Jahres und das erleichtert es enorm. Trotzdem besteht noch viel Unsicherheit. Aber was jetzt 2023 passiert, ich will das nicht Kaffeesatzleserei nennen, das wäre respektlos. Aber das sind eben doch Szenarien, die mit sehr viel Unsicherheit behaftet sind. Und da muss man sich natürlich schon fragen, kann es sein, dass wichtige geldpolitische Entscheidungen, erhöht man die Zinsen oder nicht, dass die wirklich davon abhängig gemacht werden, was für die Prognose für 2023 oder sogar 2024 sagt. Das ist jetzt schon erstaunlich.
Meinst du, das ist eigentlich wirklich so, dass sie das wirklich davon abhängig machen oder ist das eher ein Narrativ?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bestimmt. Die Entscheidungen, die dort gefällt werden, sind ja auch keine Entscheidungen, die jetzt von reinen Technokraten gefällt werden. Auch Technokraten entscheiden nicht so. Aber ich glaube, man muss schon, damit die Öffentlichkeit auch recht versteht, damit auch die Hörer hier recht verstehen, was da eigentlich passiert, muss man schon mal darauf hinweisen, dass das eben, was da jedenfalls vorgetragen und gesagt wird, und das muss man ja schon irgendwie für voll nehmen, dass das doch etwas zweifelhaft ist, dass man eben sich wirklich an diesen Projektionen orientiert. Nein, ich bin auch überzeugt, natürlich beobachtet man, was passiert am aktuellen Rand, und die Projektion ist eben ein Mosaiksteinchen in einem Gesamtbild. Und irgendwie entscheidet man dann. Aber die Begründungen, die vorgetragen werden, die muss man ja schon auch zur Kenntnis nehmen. Und die spielen ja schon eine gewisse Rolle. Beispielsweise auch die Begründung, dass man sagt, ja, vielleicht kaufen wir in Zukunft, wenn Staatsanleihen auslaufen, nicht die gleichen Anleihen wieder, sondern plötzlich überproportional griechische Anleihen. Das ist ja hier angekündigt worden. Und dann steht da ja auch, das sei geplant, weil sonst die Transmission der Geldpolitik gestört sei. Das ist ja auch eine offizielle Begründung, die kein Mensch glaubt. Tatsächlich ist es ja so, dass es hier darum geht, sicherzustellen, dass diese Länder Zugang zum Kapitalmarkt behalten. Also es ist ein fiskalpolitisches Anliegen. Da ist, glaube ich, offenkundig, dass das, was gesagt wird und das, was wirklich ist, nicht so ganz zusammenpasst. Aber hier bei dieser Projektionsfrage ist es eben auch sehr kritisch.
Aber was wären denn Alternativen in der Einschätzung und in der Kommunikation?
Ich glaube, es wäre offener zu sagen, es kommt eben nicht so sehr darauf an, ob das jetzt bei 2% liegt in der Projektion, sondern zu sagen, wir nehmen das Gesamtbild. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wirkt sich unsere Geldpolitik aus auf Tarifverhandlungen und das Auftreten einer Lohnpreisspirale? Wie wirkt sich unsere Geldpolitik aus auf die Konjunktur? Also das sind alles Faktoren, die da natürlich einbezogen werden, und man könnte das auch offen sagen.
Das würde ich auch so sehen, ja. Von daher könnte ich mir vorstellen, auch plausibler zu sagen, wir wissen das natürlich auch nicht genau, was da passieren wird. Wir unterstellen jetzt mal Folgendes, könnte passieren, und wenn das so kommt, dann machen wir das so und so. Und wenn sich aber die Dinge ändern, dann machen wir es auch anders. Also dass man tatsächlich mehr so eine Art Wenn-Dann-Szenario auch aufzeigt, als zu suggerieren, man würde von den eigenen Zahlen so überzeugt sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute das glauben.
Also ich denke, fairerweise muss man sagen, dass das ja auch Teil der Strategie ist. Christine Lagarde hat ja betont, dass man Flexibilität behält und dass man selbstverständlich da sein Handeln anpasst. Aber ich glaube, man könnte eben auch in der Kommunikation der Zentralbank diese verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielt, vielleicht noch etwas stärker diskutieren und ein bisschen offener darüber reden, was denn dann am Ende wirklich die Entscheidungen geprägt hat. Das war wahrscheinlich nicht die Frage, ob dann irgendwie im Projektionszeitraum die Inflation da bei 2% liegt, sondern das ist eine andere Überlegung.
Ja.
Die Erwartungsbildung generell ist ja ein wichtiges Ziel. Also man will verhindern, dass sich die Erwartung einstellt bei den Wirtschaftssubjekten, bei den Unternehmen, dass die Inflation jetzt ganz andere Werte annimmt. Deshalb schaut man sich auch Finanzmarkterwartungen an. Natürlich geht es auch um die Konjunkturentwicklung. Wie wirkt sich das Ganze auf die Konjunktur aus? Es geht auch um die Frage, wie wirkt sich das Ganze auf Spreads aus, also auf Zinsdifferenzen im Euroraum. Man hat ja die Sorge, dass die hochverschuldeten Staaten vielleicht in eine neue Krise geraten könnten. Und auch das hat die Geldpolitik natürlich im Auge. Also da wird ja, das ist ja verklausuliert, signalisiert, in diesem Satz zu griechischen Staatsanleihen. Aber die Wahrheit ist, man müsste Griechisch durch Italienisch ersetzen. Und man müsste sagen, man macht sich Sorgen, dass die Finanzmärkte nervös werden, was die Refinanzierung der Schulden dort angeht.
Kann man sagen, dass es eine ehrlichere Kommunikation der EZB braucht?
Ja, das ist so moralisch aufgeladen. Ich will das nicht unehrlich nennen, sondern ich glaube, es könnte eine etwas breitere Kommunikation sein. Das wirkt so arg technokratisch und mechanisch. Natürlich muss die Notenbank auch aufpassen, dass man ihr nicht vorwirft, zum Beispiel Druck auf Tarifverhandlungen auszuüben. Also man könnte sagen, wenn die Notenbank vor einer Lohnpreisspirale warnt, dann könnten die Gewerkschaften sich beschweren und sagen, die wollen hier verhindern, dass die Beschäftigten angemessene Löhne bekommen. Das ist alles nicht einfach, aber man müsste eine etwas breitere Debatte auch in der Öffentlichkeit führen. Ich würde hier nicht von ehrlich und unehrlich reden.
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Das ist nicht ehrlich und unehrlich, das ist eher verklausuliert. Ich will es mal ganz platt machen. Das ist so ein bisschen wie bei Arbeitszeugnissen. Ja. Da steht drin, der hat sich sehr bemüht und dann wissen wir, der hat sich ja gar nicht bemüht. Die wollen ungern als politisch wahrgenommen werden, werden sie natürlich ohnehin in gewissen Teilen. Aber je mehr sie die Kommunikation auch noch in Richtung Politik ändern, desto unangenehmer wird das vielleicht für die Zentralbank. Deswegen drücken sie sich etwas technokratischer aus und scheinbar an irgendwelchen objektiven Zahlen, die hinreichend unpolitisch erscheinen. Ja, die Wachstumsprognose für 2023, die Inflationserwartung oder Projektion. Von daher ist das sicherlich einfacher, als zu sagen, wir versuchen, dass bei den Tarifverhandlungen die Lohnforderungen nicht überschießen oder sowas. Da hätte sie sicherlich größere Probleme. Also von daher, jeder weiß ja, wie man so ein Arbeitszeugnis liest. Ja, da wird ja auch keiner sagen, das ist ja unehrlich. Man versteht es halt ja doch, was gemeint ist. Nur man sagt es nicht so offen und so eine gewisse Ähnlichkeit kann ich da erkennen.
Also um mal was Positives auch zu sagen, wenn wir uns die Entscheidung jetzt anschauen, habe ich schon den Eindruck, dass die eine ziemliche Sachorientierung reflektiert und auch eine Unabhängigkeit. Denn die Notenbank wird ja von den einen unter Druck gesetzt, jetzt doch wieder die Geldschleusen zu öffnen angesichts der Krise und auch mal richtig Anleihen zu kaufen oder die Zinsen vielleicht ins Negative zu ziehen. Und andere, auch aus Deutschland, fordern Zinserhöhungen, weil sie darüber frustriert sind, dass es auf dem Sparbuch nichts gibt. Und die EZB ist hier, finde ich, einen sehr überzeugenden Weg gegangen, indem man gesagt hat, man behält Flexibilität offen, aber man steigt aus den Anleihenkäufen doch früher aus. Das ist ja bemerkenswert in einer so kritischen Situation, dass die Notenbank sagt, wir steigen aus den Anleihenkäufen. Ich bin überzeugt, dass auch der Außenwert des Euro hier eine gewisse Rolle gespielt hat. Der Euro hat ja doch stark abgewertet und das verschärft eben Inflationsprobleme. Und ich denke, das ist hier in die Entscheidungen eingegangen, also vom Gesamtbild her denke ich schon, dass dieser Vorwurf, einige werfen ja der EZB vor, sie sei von denen dominiert, die nur für billiges Geld sorgen wollen, das ist nicht so ganz überzeugend.
Nee, denke ich auch, man erkennt schon, dass da noch ein Inflationsziel eine Rolle spielt und dass man jetzt angesichts der geopolitischen Entwicklung dann eher gegensteuert.
Okay, aber schauen wir mal auf die jüngste Umfrage des Ökonomenpanels Ihres IFO-Instituts, Herr Fuß, das ist jetzt auch erst am 8. März veröffentlicht worden. 75% der Teilnehmenden haben da gesagt, die EZB solle sofort damit beginnen, die Inflation zu bekämpfen. 69% halten eine Zinserhöhung für die geeignetste Maßnahme. Aber von welchem Zeitrahmen ist denn hier die Rede? Was ist denn da die Erkenntnis zeitlich?
Ja, gar keine, wie Sie sagen. In der Tat, was kann man jetzt bedauern? Ich denke schon, dass viele bei der Beantwortung dieser Frage gedacht haben, ja, was müsste die EZB jetzt tun? Vermutlich haben viele diese Frage so verstanden. Nicht alle wahrscheinlich, aber viele, denke ich. Und wenn man das so sieht, dann würde man doch feststellen, dass die Ökonomen, jedenfalls die da geantwortet haben, eher eine Zinserhöhung bereits gesehen hätten. Ich gehöre da nicht dazu. Ich denke, es ist schon sinnvoll, wie die EZB sagt, erstmal aus den Anleihenkäufen auszusteigen und dann die Zinsen zu erhöhen. Wir kriegen sonst eine inverse Zinsstruktur. Das ist eins von vielen Problemen, das auftritt. Das belastet den Bankensektor und so weiter. Also ich glaube, es ist ganz gut, noch bei der Reihenfolge zu bleiben, die die EZB jetzt auch vorgegeben hat.
Können Sie das mit der inversen Zinsstruktur genauer ausführen?
Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, die EZB erhöht den Refinanzierungszins und kauft weiter Staatsanleihen, dann sind die langfristigen Zinsen niedrig und die kurzfristigen Zinsen hoch. Das nennt man eine inverse Zinsstruktur. Normalerweise sind ja längerfristige Zinsen höher. Und das Geschäft der Banken besteht nun mal darin, sich kurzfristig Geld zu leihen und es langfristig anzulegen. Also Fristentransformation nennt man das, ne? Und dieses Geschäft ist natürlich kaputt, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen. Und das setzt eben Banken unter Druck. Das ist jetzt nicht die einzige Erwägung, aber schon eine wichtige. Und deshalb halte ich das nicht für sinnvoll, jetzt direkt die Zinsen zu erhöhen. Sicherlich wollen viele, die die Zinsen erhöhen wollen, auch sofort aus den Anleihenkäufen aussteigen. Aber das wäre dann vielleicht doch ein bisschen radikal in der aktuellen Lage. Würde da zu einer etwas, sagen wir mal, einem etwas vorsichtigeren Ansatz neigen als der Durchschnitt derer, die da geantwortet haben. Jedenfalls so, wie ich sie verstehe.
Und was ist Ihre Einschätzung jetzt? Wo steht der Zins Ende dieses Jahres? Auch wenn wir nochmal in den EZB-Entscheid auf die Wordings da schauen.
Ja, da steht ja die schöne Formulierung sometime, also einige Zeit nach dem Auslaufen der Anleihenkäufe. Die laufen aus Ende des dritten Quartals. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt sometime?
Das ist Christine Lagarde auch gefragt worden und sie meinte, das kann eine Woche oder auch Monate bedeuten.
We are procuring a situation where we can decide sometime after net asset purchases what decision we should make in relation to rates. Sometime after, which is a substitute to shortly before. And obviously, sometime after is an open time horizon, which will be data dependent. And clearly, sometime after is all encompassing. It can be the week after, but it can be months later.
Ja, ich glaube, das ist eine typische Notenbanker-Antwort. Die es trifft zwar zu, bringt aber wenig an neuen Informationen, weil sie auch wenig geben wollte. Ich würde erwarten, dass wir tatsächlich immer noch bei Null sind. Also ich hätte die Erwartung, dass wir schon einen erheblichen Konjunkturdämpfer jetzt bekommen. Durch die vielen Schwierigkeiten auch in den Wertschöpfungsketten, durch die hohen Energiepreise und dass dann die Eile nicht so groß ist und dass vielleicht bei der Inflation die Lage sich weniger zuspitzt, als manche glauben und dass dann die EZB da vielleicht nochmal vorsichtig ist. Ein weiterer Grund ist, wir sehen ja schon jetzt bei dieser Ankündigung, dass es doch ziemlich rumpelt in den Finanzmärkten. Die Spreads sind ziemlich hochgegangen, also wenn ich es recht gesehen habe, sind unmittelbar nach der Ankündigung die Zinsen auf italienische Staatsanleihen um 20 Basispunkte gestiegen. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man sich jetzt vorstellt, völlig raus aus den Anleihenkäufen und gleich die Zinsen erhöhen, das könnte doch sehr starke Auswirkungen haben. Es ist eigentlich nur vorstellbar, wenn der Eindruck entsteht, die Inflationserwartungen laufen aus dem Ruder.
Ich bin nicht ganz sicher, ob das eine Gefahr zumindest ist, dass das kommt. Viel hängt davon ab, glaube ich, wie du gesagt hast, wie auch die Tarifentwicklungen sich gestalten. Ich meine, für Gewerkschaften sind natürlich immer die Preise auch besonders relevant oder die Kosten, die ihre Arbeitnehmer zu tragen haben. Und bei Arbeitnehmern sind nun mal Energiekosten, glaube ich, schon ein nicht unerheblicher Teil dessen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Ob es die Fahrt zur Arbeit ist oder auch Heizen oder Stromverbrauch etc. Und die gehen natürlich besonders hoch. Das heißt also, die gefühlte Inflation ist sicherlich bei vielen Arbeitnehmern höher als die gemessene Inflation. Wenn dann die Gewerkschaften sagen, wir brauchen also doch einen deutlichen Ausgleich, dann haben wir natürlich doch die Gefahr der Lohnpreisspirale. Und von daher kann das natürlich dann wieder inflationär auch wirken. Und dann würde ich jetzt auch nicht sagen, deswegen ist ganz klar schon, dass die Zinsen höher sind am Ende des Jahres. Aber eine Gefahr, dass die Inflationserwartungen dann doch noch zulegen, würde ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen, sag ich mal so.
Also du würdest sagen, die gehen oft bis dahin mit beim Leitzins auf 0,25 oder was auch immer, oder?
Ich weiß es nicht, aber sie hat ja gesagt, wir bewahren uns unsere Flexibilität und jeder wird das auch, glaube ich, nachvollziehen können, dass angesichts dieser sehr, sehr, sehr unsicheren Lage man auch im Laufe des Jahres vielleicht nochmal die Kommunikation ändert. Also ich würde jetzt nicht unbedingt darauf wetten wollen, dass es höher ist am Ende des Jahres, aber ausschließen würde ich es auch nicht.
Also wir sind uns einig, runtergehen wird es jedenfalls nicht.
Genau, das hat sie, glaube ich, mit Flexibilität nicht gemeint.
Musik Lassen Sie uns mal noch auf das Treffen schauen von Bundesfinanzminister Christian Lindner dieser Tage mit Verbänden und Unternehmen zu den Folgen des Kriegs für die Wirtschaft bei uns. Da sei der Satz gefallen, wir stehen am Rande einer Weltwirtschaftskrise. Wie bewerten Sie das denn? Das klingt ja doch schon sehr dramatisch.
So pessimistisch wäre ich dann doch nicht. Also natürlich, jetzt kann man sich wieder fragen, am Rande einer Krise, ja gut, der Rand, der kann ja sehr groß sein. Ich meine, die russische Volkswirtschaft als Ganzes ist ja, ich will nicht sagen unbedeutend, aber ja doch, also weltwirtschaftlich eigentlich schon unbedeutend, muss man sagen. Was da eben bedeutend sind, sind die Energielieferungen letztendlich und die Energiepreise, die uns Sorgen machen. Zu China, gut, das habe ich am Anfang gesagt, könnten sich gewisse Spannungen möglicherweise dann auch nochmal ergeben, aber die stehen nicht kurz bevor, zumindest so sehe ich das. Also dass wir am Rande der Weltwirtschaftskrise gehen, sehe ich momentan noch nicht, also zumindest nicht, wenn nicht ein Weltkrieg ausbricht. Ja, ich meine, das kann keiner in Putins Kopf gucken, wie verrückt er ist, sage ich mal so. Ja, aber solange das Weltkriegsszenario ausbleibt, sehe ich die Gefahr nicht ganz so groß, aber Clemens, vielleicht kann es mich auch bekehren.
Ja, ich habe auch Schwierigkeiten damit. Die russische Volkswirtschaft ist ja vom BIP her ungefähr so groß wie die spanische oder Niederlande und Belgien kombiniert. Das ist schon was, aber im Weltmaßstab ist es eben doch gering. 2% des deutschen Außenhandels. Kritisch ist in der Tat die Energieversorgung. Und wenn bei uns die Versorgung mit Gas und Öl, insbesondere Gas aus Russland, von einem auf den anderen Tag aufhören würde, das wäre gravierend für Deutschland. Das wäre gravierend für die osteuropäischen Staaten, die stark von diesem Gas abhängen. Aber es wäre weit weniger gravierend, zum Beispiel für die USA, Teile Westeuropas. Also ich glaube, wir sind von einer Weltwirtschaftskrise noch ziemlich weit entfernt. Man darf ja nicht vergessen, solche Treffen, zu denen man dann geht mit Politikern, die sind ja auch dazu da, dass man da zum Beispiel Geld bekommt vom Staat. Ne? Da werden also viele werden da hingegangen sein und werden dann dem Finanzminister gesagt haben, du musst uns helfen. Und warum soll der Finanzminister helfen, wenn man nicht die Situation vielleicht etwas dramatisch darstellt? Da muss man nicht alles auf die Goldwaage legen, was da so vorgetragen wird.
Man muss auch noch vielleicht ergänzen, damit es nicht falsch verstanden wird. Natürlich, wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen alle Lieferungen gestoppt werden, dann ist das irgendwie dramatisch. Aber es heißt auch noch nicht, dass von einem Tag auf den anderen alles stillsteht. Weil es gibt ja noch Reserven. Die Reserven, ja. Und die werden ja jetzt momentan, das ist ja jetzt gerade die letzten Wochen auch nochmal genutzt worden, die auch nochmal hochzufahren.
Ja, aber das Problem ist, glaube ich, die Mechanismen sind ja schon so. Wenn es knapp wird, dann wird zuerst die Industrie abgeschaltet, die Haushalte nicht. Für kurzfristige Engpässe ist das ja auch sinnvoll. Aber wenn dann wirklich ein Mangel entstünde, dann wäre das ein Problem. Richtig, der entsteht nicht sofort, man hat da eine gewisse Zeit. Ne?
Ja, das ist ein Problem, klar, auf jeden Fall. Aber ich spekuliere auch eher, dass die Weltwirtschaftskrise hervorgezogen wurde, damit Herr Lindner nochmal die Taschen aufmacht.
Genau, also wenn wir mal die Prognose nehmen für die Eurozone, 3,7% Weltwirtschaftskrise, würde ja eher sowas wie minus 3,7 bedeuten. Und das sind schon, da muss ziemlich viel ausfallen, bevor es dazu kommt.
Dann sprechen wir stattdessen über Stagflation. Wir haben hier auch schon im Zuge der Pandemie darüber gesprochen, mit der Russlandkrise. Jetzt steigt die Entwicklung dahingehend. Ist das so eher das, wo Sie mitgehen würden?
Ja, ich finde das eigentlich ganz treffend, von Stagflation zu reden, durch steigende Energiepreise und Nahrungsmittelpreise haben wir einfach höhere Kosten für Importe und dadurch sinkt das Bruttoinlandsprodukt tendenziell, aber die Preise steigen. Der Gegenbegriff wäre ja eine Wirtschaftskrise, die entsteht in der Form, dass die Nachfrage sehr niedrig ist. Das heißt, die Menschen werden arbeitslos zum Beispiel, es fällt Nachfrage weg und dann haben sie Angst vor der Zukunft, sparen immer mehr, senken die Nachfrage noch weiter, dann werden noch mehr Menschen arbeitslos und so weiter. Das ist ja eine Situation, in der die Preise heruntergehen, also wir Deflation haben und dann auch eine Situation, in der die Geldpolitik was tun kann, indem sie mehr Geld unter die Leute bringt und dann wird mehr Geld ausgegeben und dann löst sich das Problem. Und eine Stagflation erfordert eben eine völlig andere Politik. In einer Stagflation, da ist es kontraproduktiv, wenn die Geldpolitik expansiv ist oder wenn die Fiskalpolitik versucht, die Nachfrage zu stärken, weil so kann man das Problem nicht lösen, weil eben das Angebot knapp ist. Und um diese beiden groben Typen von Krisen zu unterscheiden, finde ich den Stagflationsbegriff gut. Jetzt ist klar, man kann lange darüber debattieren, ja, wo herrscht denn, in welchen Sektoren herrscht denn jetzt eine Übernachfrage oder Angebotsverknappung? Wir haben jetzt andere Sektoren. Das ist also sektoral immer unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass verstanden wird, diese Wirtschaftskrise ist jetzt was anderes als die klassische Wirtschaftskrise, die wir so kennen, in der wir sagen, wir müssen die Kaufkraft stärken. Die Kaufkraft ist jetzt eher zu hoch. Das Angebot ist das Problem. Also um das zu unterscheiden, finde ich den Begriff gut.
Kann ich dir zustimmen? Das ist vielleicht ganz treffend, um das auseinanderzuhalten. Dafür braucht man ja manchmal so Schubladen, hätte ich fast gesagt. Also diese nachfrageorientierte Politik, die hilft momentan wenig. Das haben, glaube ich, die meisten verstanden, ist mein Eindruck.
Ich meine, interessant ist natürlich die Frage, ob wir jetzt in die 70er, 80er Jahre zurückkehren. Daher kennen wir ja die Stagflation. Das war die Zeit der Ölpreisschocks, die ja dramatische Auswirkungen hatten. Auch die Arbeitslosigkeit haben explodieren lassen. Und damals hat man ja erst versucht, mit mehr Schulden dagegen zu halten. Wir erinnern uns alle noch an den Satz, ja, Sie sind vielleicht zu jung, Frau Müller, aber Justus und ich können uns noch gut an den Satz erinnern von Helmut Schmidt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Und am Ende hat er bekanntlich beides gehabt. Wir haben also die alten Therapien nicht so richtig gewirkt. Heute würde man als Ökonom sagen, das hätte man ihm auch vorher sagen können, das hätte er auch selber bemerken können. Es war halt ein Stagflationsproblem. Ne?
Der hätte, glaube ich, eh nicht zugehört.
Ja, ja, das ist richtig. Der war der Auffassung, dass er vieles selbst genau weiß. Und das ist, dann ist es ja auch daneben gegangen.
Ja, der autofreie Sonntag soll auch wieder kommen.
Ja,
habe ich gestern vernommen.
Ja, ich habe neulich was gelesen vom Frieren für den Frieden. Kein von Russland befeuertes Heizen mehr, um zumindest moralisch der deutschen Politik vorauszugehen.
Wir haben bekanntlich eh zu viele Warmduscher, also von daher...
Ja, wobei vielleicht ist der autofreie Sonntag in dem Fall noch ungeschickter als Frieren für die Moral, weil beim Gas ist es ja so, dass da tatsächlich Knappheiten entstehen, die nicht so einfach zu ersetzen sind. Hingegen beim Benzin ist es ja so, dass doch wir einen Weltmarktpreis haben für Öl und Öl kann man ja noch deutlich leichter durch die Gegend karren als Gas. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen autofreien Sonntag machen, das ist so ähnlich wie beim Klimaschutz, dann profitiert die gesamte Welt von der dadurch verursachten Ölpreissenkung. Die ist aber quasi gleich null. Ne? Also dann, wenn wir etwas weniger Öl verbrauchen.
Das würde ich aber auch sagen, die ist tatsächlich genau, null. Genau. Also die OPEC wird ja vermutlich nicht die Produktion drosseln in Reaktion auf den autofreien Sonntag.
Genau, aber daraus folgt ja schon unmittelbar, dass wir das aussortieren können. Also autofreier Sonntag bringt nichts, gar nichts. Es sei denn, die gesamte Welt würde einen autofreien Sonntag machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und beim Gas ist es ja doch ein bisschen was anderes. Ne? Also ich bin auch nicht für Frieren, aber es ist nicht ganz so abwegig wie der autofreie Sonntag, der komplett sinnlos ist.
Wie stehen Sie denn zur Entscheidung, dass die Bundesregierung jetzt nicht auch Öl und Gas aus Russland direkt gestoppt hat?
Also die Frage, die man als Ökonom, finde ich, sehr, sehr schwer oder eigentlich gar nicht beantworten kann, ist, wie reagiert Putin darauf, auf so eine Maßnahme? Führt das zu weiterer Eskalation oder eher zu Deeskalation? Das ist mir völlig unklar. Diese Annahme, ich weiß nicht, wie du das siehst, Clemens, aber von dem, wie ich das jetzt so mittlerweile wahrgenommen habe, ist diese sehr, sehr simplifizierte Aussage, wir finanzieren seinen Krieg mit diesen Devisen, also aus seiner Sicht Einnahmen, aus unserer Sicht die Ausgaben, so einfach nicht. Das ganz plastisch zu machen, ist es ja so, die russischen Soldaten werden, wenn sie denn bezahlt werden, mit Rubel bezahlt. Und der ganze Militärapparat, der hat sich ziemlich autark gemacht. Also die haben so eine Art Militärautarkie. Und selbst das, was man so braucht an Halbleiterchips, Mikroelektronik, das ist sehr überschaubar im militärischen Bereich und wird aus Taiwan, Malaysia und China importiert, die sich also momentan auch noch nicht an einem Handelsembargo beteiligen. Also die schneidet war jetzt nicht ab, indem wir die Öldevisenzuflüsse ausbremsen. Gleichwohl kann Russland dann natürlich weniger private Güter importieren, also insbesondere Medikamente und sowas. Also wenn man ganz ehrlich ist, müsste man sagen, wir wollen nicht länger die Medikamente für Russland finanzieren mit unseren Öldevisen. Es gibt ja Optimisten, die sagen, der versteht nur diese Sprache. Der wird dann eher einlenken. Es gibt andere, die sagen, wenn man ihn an die Wand drängt, dann rastet der völlig aus. Ja, und ich weiß es nicht.
Ja, also ich würde dir zustimmen, Justus, wird allerdings noch weitergehen. Ich glaube, auch was die ökonomischen Folgen angeht, wissen wir weniger, als viele behaupten. Ich denke, eine Wirkung eines Gasembargos wäre, das kann man schon mit Zuversicht sagen, wäre zunächst mal ein Run auf Gas. Also alle Welt würde versuchen, sich zu bevorraten. Es wäre also nicht nur das normale Angebot weg, sondern wir würden am Markt sicherlich einen Run bekommen, extrem steigende Preise, mit Sicherheit auch Versorgungsprobleme. Die Frage ist, wie lange hält sowas an? Aber ich glaube, dass der ökonomische Schock, der Osteuropa treffen würde, auch Deutschland, der wäre groß. Einige sind ja noch stärker abhängig, wenn wir an Finnland denken oder Ungarn und solche Länder, die sind ja noch stärker von.
Also mit Osteuropa meinst du jetzt dezidiert nicht Russland, nicht?
Genau, nicht Russland, genau, sondern das, was dazwischen liegt, zwischen uns und Russland. Die wären massiv betroffen und ich denke, es ist schon schwer abzuschätzen, kurzfristig, was das bedeutet. Wir dürfen ja nicht vergessen, gerade die deutsche Industrie ist eben hoch integriert und wir sehen ja jetzt schon in der Ukraine, wenn da ein Werk mit Kabeln ausfällt, dann steht die halbe deutsche Automobilproduktion still und dieses Problem würde sich potenzieren und völlig ungelöst ist die Frage, was passiert dann im Winter. Das heißt, übrigens völlig offen ist auch die Frage, was passiert dann mit der Einigkeit bei den Sanktionen, die man ja erreicht hat in der EU? Ist es wirklich so, dass alle Länder mitmachen würden? Und wenn diese Einigkeit auseinanderfällt, dann ist, glaube ich, auch wenig gewonnen bei den Sanktionen. Also ich glaube, es gibt erhebliche ökonomische Risiken und ich würde zustimmen, es ist überhaupt nicht vorhersagbar, wie Putin reagiert. Man hat ja sogar den Eindruck, dass auch unberechenbar sein und leicht wahnsinnig wirken, das ist ja Teil seiner Strategie. Aber das macht es jetzt nicht leichter, da irgendwas vorherzusagen.
Ja, und vielleicht noch ein Punkt. Das Gas tatsächlich, bleiben die Russen drauf sitzen in dem Fall, weil nach China gibt es eigentlich nur eine Pipeline, die knüpft aber auch an anderen Gasfeldern an. Also das kann man nicht einfach umlenken. Ein bisschen können die Russen auch verflüssigen und dann schiffen, aber natürlich längst nicht in dem Ausmaß. Also das, darauf bleiben sie sitzen. Aber Kohle und Öl kann man eben auch sehr viel auf Tanker laden. Das ist alles ein bisschen teurer, das woanders hinzuschiffen. Aber da ist natürlich die Möglichkeit, dass man das nach Asien bringt, deutlich stärker gegeben. Also Chinesen werden sich im Zweifel das freuen, dass sie jetzt so billig das russische Öl kriegen. Dann können wir dafür vielleicht wiederum dann mehr Öl aus Saudi-Arabien oder anderen Staaten kaufen. Aber das heißt, man trifft eigentlich Russland so richtig hart nur mit dem Gas. Also mit Kohle und Öl trifft man sie gar nicht so hart, solange nicht die Welt ein Embargo macht. Also das ist die Frage, was bedeutet das für uns? Und das ist natürlich auch die Frage, was bedeutet das für den Krieg? Das ist eben sehr unklar. Ja, heißt es dann wirklich, also stellen wir uns vor, er sagt, okay, jetzt habe ich demnächst weniger Devisenzufluss und aus irgendwelchen Gründen bin ich doch darauf angewiesen, dann muss der Krieg eben schneller gehen. Ist das gut oder schlecht? Ja, ich tue mir da sehr schwer. Wenn er schneller gehen muss aus Putins Sicht, heißt es ja, dass er wesentlich brutaler wird.
Genau.
Es ist so schwer, das zu beurteilen, finde ich, diese simplen Aufrufe in Tageszeitungen von Schauspielern, Autoren und anderen Prominenten, die da eine ganz klare Meinung haben mit sehr starker Moral, das ist mir deutlich zu einfach, muss ich sagen.
Ja, mir auch. Also ich habe wirklich Bedenken, da so heranzugehen. Ich denke, wir haben einiges erreicht jetzt, wenn auch noch nicht das, was wir wollten, nämlich den Krieg zu stoppen. Aber wir haben eine einheitliche Front bei Sanktionen. Es gibt Möglichkeiten, das ja noch auszuweiten, auch auf weitere Personen. Es ist eben so ähnlich vielleicht wie diese Frage der Lieferung von Kampfflugzeugen. Ist auch nicht die Expertise der Ökonomen. Aber ich glaube, was deutlich wird, ist, das sind Hochrisikostrategien. Und das gilt, glaube ich, auch für das Abdrehen des Gases. Wir wissen letztlich nicht, wie hoch die Kosten bei uns sind. Wir wissen, dass sie sehr hoch wären. Was wirklich passiert, wissen wir nicht. Und die Chancen, den Krieg damit kurzfristig zu beenden, die sind eben sehr vage. Wir könnten, da würde ich dir zustimmen, Justus, wir könnten sogar verursachen, dass der Krieg intensiviert wird und noch brutaler geführt wird. Sowas klingt ja manchmal wie eine lahme Ausrede, aber ich glaube, hier ist es wirklich so, dass man jedenfalls sagen muss, wenn man das macht, geht man sehr, sehr hohe ökonomische Risiken ein. Es kann nach hinten losgehen. Und wenn man der Meinung ist, es ist moralisch einfach unvertretbar, mit dem Regime noch Geschäfte zu machen, dann entscheidet man das eben, aber ich finde es problematisch, wenn Wissenschaftler oder auch Schauspieler oder sonstige Leute, die eigentlich beruflich eher weniger von solchen Fragen verstehen, wenn die sich jetzt hinstellen und Aufrufe starten und die Politik unter Druck setzen. Ich meine, es wird ja gleichzeitig, das ist, glaube ich, noch aus ökonomischer Sicht wichtig, die Bevölkerung verlangt ja von der Politik abgeschirmt zu werden. Also es wird stark gerufen nach Steuersenkungen auf Mineralöl. Gleichzeitig wird jetzt verlangt, dass die Politik die Ursache für das Problem verschärft. Und die Folgen, die sich dann ergeben für die Bevölkerung, die soll die Politik auch noch abschirmen. Das kann sie aber alles gar nicht leisten. Also diese Gemengelage ist gefährlich.
Dann fassen wir mal zusammen. Bei der Geldpolitik holen wir das Zinsschwert noch nicht raus und bei Russland werden noch nicht alle Schotten dicht gemacht. Ist das vielleicht ja die nicht sehr populäre, aber richtige Mäßigung, die es in beiden Fällen derzeit braucht?
Ja, ich finde das ein bisschen problematisch, hier von Mäßigung zu sprechen. Ich würde eher sagen, es ist die blanke Not. Wir kommen nicht darum herum, dieses Gas jetzt weiter zu kaufen und die Russen müssen es uns auch verkaufen. Das ist einfach eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich glaube, es wäre auch nicht ehrlich zu sagen, na ja, wir wollen jetzt diesen Konflikt nicht eskalieren. Wir sind gewissermaßen so edel und lassen unsere schärfste Waffe mal stecken. So ist es auch nicht, sondern ich glaube, wir sind blank. Also wir haben, glaube ich, das Problem, dass oft von der Politik erwartet wird, dass sie alle Probleme löst. Das galt ja für die Geldpolitik. Da wurde auch oft erwartet, dass sie alle Probleme löst. Und die EZB hat sich dessen dann auch gerne angenommen, hat das auch gerne versucht. Und jetzt erhoffen wir auch, dass die Politik alles lösen kann mit den Sanktionen. Und wir machen jetzt die Erfahrung, die Politik ist in dieser Frage letztlich machtlos oder hat beschränkte Handlungsmöglichkeiten. Die sind jetzt genutzt worden. Und damit sind wir also ziemlich am Ende unseres Lateins. Und die Geldpolitik ist auch am Ende ihres Lateins und kann jetzt auch nur sagen, Leute, diese Stagflation, da sind unsere Schwerter stumpf. Also wir fuchteln schon damit rum, wir haben die Waffen schon gezogen, aber sie sind leider stumpf.
Aber wer löst denn dann die Probleme, wenn nicht die Politik?
Sie werden nicht gelöst. Das ist zwar frustrierend, aber daran müssen wir uns gewöhnen. Bestimmte Probleme sind unlösbar. Wir wollten eigentlich optimistisch enden. Vielleicht fällt dir noch was ein, Justus. Aber als Fazit.
Ja, ich merke, dass du auf jeden Fall Lars übertrumpfen willst mit allen Waffen, die du hier vorzeigst, muss ich sagen.
Ja, also, das war nicht meine Absicht.
Ja, ich weiß nicht, ob alle Schwerter schon gezückt sind. Man greift jetzt doch noch mal härter auch private Vermögen von Oligarchen in Westeuropa an. Die Schmerzen sind sehr überschaubar, sag ich mal so, bei großen Teilen der Bevölkerung, die man durch diese Sanktionen auslöst. Und wenn man mal von den Fußballfans einiger britischer Vereine absieht, möglicherweise. Aber mit dem Gas, das ist richtig, das wird uns natürlich unmittelbar auch noch nicht so wehtun. Ja, vor allen Dingen vielen Verbrauchern nicht. Es hängt natürlich dann ab, wie Gaspreiserhöhungen jetzt in den Verbraucherverträgen durchgereicht werden. Das würde man erst wahrscheinlich so richtig den Schmerz zu spüren bekommen im nächsten Winter. Das zeigt vielleicht auch, warum heute eine gewisse Popularität das hat, das zu tun, weil das ist so ein bisschen wie die Diät, die ich in Zukunft mache. Ja, das nehme ich mir auch immer vor und nächstes Jahr mache ich sie ja auch wirklich. Ja. Also das böse Erwachen kommt dann möglicherweise erst mit einer gewissen Verzögerung
an. Ich nehme mir immer vor, pünktlich zu sein. Deshalb bin ich nicht, dass ich mich jetzt verabschieden muss. Aber wir sind auch durch, glaube ich, ne?
Ja, sind wir, Herr Fust. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und danke auch an Sie beide vor allem. Danke, Clemens Fust, fürs Einspringen.
Clemens, das war eine große Freude, dass du dabei warst.
Hat Spaß gemacht. Justus.
Trotz deiner wenig optimistischen, na gut, als Borussia Mönchengladbach-Fan, ich kann es nachvollziehen, dass man da nicht so optimistisch aus dem Tag hinausgeht.
Das ja, musst du verstehen. Von
daher, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und ja, bis demnächst.
Bis demnächst. Alles Gute, vielen Dank. Ne? Tschüss zusammen.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.